Vielen Dank, Angela. Guten Morgen, liebe Gemeinde. In der heutigen Predigt schauen wir uns das Gleichnis des barmherzigen Samariters an. Es ist immer wieder gut, sich mit diesen Gleichnissen zu beschäftigen, weil Gleichnisse haben einen hohen Gehalt an Lehren, die wir aus ihnen ziehen können. Jesus hat immer wieder Gleichnisse genutzt, um komplexe Sachverhalte in einer einfachen Art und Weise zu erklären. Und bevor wir zu dem Gleichnis kommen, schauen wir uns die Situation erstmal an. Wie kam es überhaupt, dass Jesus dieses Gleichnis erzählen musste? Jesus hatte zuvor seine Jünger entsandt und sie haben unter den Menschen gedient. Sie kehren alle zurück und erzählen Jesus von den Dingen, die sie erlebt haben. Und auch von all den Wundern, die da geschehen sind. Und als Jesus das hört, bricht er in Jubel aus und er dankt seinem Vater für all das, was er tut. Es sind viele Menschen um sie herum. Sie fragen ihn und er erklärt ihnen alles. Aber dort war auch ein Schriftgelehrter. Die damaligen Gebildeten, sie kannten sich bestens aus im Gesetz. Ich denke, es hat sie provoziert, dass die Jünger berichteten, dass Dämonen geflohen sind, als sie sich auf den Namen Jesus beriefen. Für seine Lehren war Jesus bei den Pharisäern bereits ein Dorn im Auge. Und da stand dieser Schriftgelehrte auf und versuchte, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sieht diesen Mann und er kann an seinem Äußeren vermutlich erkennen, dass es ein Schriftgelehrter war. Ein Schriftgelehrter muss die Antwort auf diese Frage kennen, also beantwortet Jesus diese Frage mit einer Gegenfrage. Was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Das hat der Schriftgelehrte sicherlich nicht erwartet. Er wollte eigentlich eine Antwort haben, mit der er Jesus eine Falle stellen konnte. Eine Antwort, die er sofort herausposaunen konnte als Anklage gegen Jesus. Der Schriftgelehrte antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. In diesem Moment muss es eine große Zustimmung für die Antwort gegeben haben, denn so war das Gesetz. Das war das geltende Gesetz zu dem Zeitpunkt. Das Gesetz, das jeder kannte und jeder befolgte. Und Jesus antwortet: Richtig, tu das und du wirst leben. Der Schriftgelehrte wollte aber nicht locker lassen, weil das nicht das war, was er hören wollte. Er fragt Jesus: Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Da Jesus nicht nur die Frage versteht, sondern auch den Fragenden, antwortet er mit einem Gleichnis. Man könnte auch sagen, ein Gleichnis ist eine Antwort, bei der der Fragende selber auf die Antwort kommen soll. Lass uns das Gleichnis lesen. Lukas 10, Verse 30 bis 35. Jesus antwortet ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn: Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Das war das Gleichnis. Aber spätestens, nachdem die Menschen dort das Gleichnis gehört haben, müssen sie alle ein Fragezeichen in ihren Köpfen gehabt haben. So wie es auch heute üblich ist, hatten die Menschen zur damaligen Zeit festgefahrene Menschenbilder im Kopf. Hätte Jesus nur die Ausgangslage erzählt, das heißt, verletzter Mann auf dem Boden, ein Priester, ein Levit und ein Samariter kommen vorbei, und hätte er dann die Menge gefragt, wer hilft denn wohl dem Verletzten? Die Menge hätte sicherlich dem Priester die helfende Rolle zugewiesen. Sogar dem Leviten, dem Helfer des Priesters, der einige Zeit später vorbeikam. Aber den Samariter hätte niemand die Rolle des Helfers zugewiesen. Denn das war das damalige Menschenbild. Samariter waren nicht geachtet. Und so wie Menschen sind, gab es über diesen Vorbehalten hinaus noch viele erfundene Geschichten, um dieses Bild aufrechtzuerhalten. Samariter tun dies, Samariter tun jenes. Und jetzt erzählt Jesus diese Geschichte und bringt diese Ordnung durcheinander. Ein Gleichnis dient auch dazu, um unsere bis dahin eingefahrenen Denkmuster zu durchbrechen und ein neues Denken zu ermöglichen. In diesem Gleichnis ist der Samariter derjenige, der hilft. Der Priester und der Levit ziehen einfach vorbei oder machen sogar, besser gesagt, sogar einen großen Bogen. Aber der Samariter, der Außenseiter, hält an, um zu helfen. Lukas 10, Vers 36, Vers 37 sehen wir, wie es weitergeht. Was meinst du, fragt Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Das war keine Antwort, aus der der Schriftgelehrte Jesus einen Vorwurf machen konnte. Er konnte ihm keine Falle stellen. Der Samariter war hier klar und deutlich derjenige, der den Überfallenen als Mitmensch gesehen hat und danach gehandelt hat. Ich möchte mir heute mit euch die Charaktere anschauen, die in dem Gleichnis vorkommen. Wenn wir uns tiefer mit den Charakteren beschäftigen, werden wir feststellen, mit wem wir uns da identifizieren können. Und diese Erkenntnis soll dazu dienen, dass du entweder eine Bestätigung bekommst, dass du auf dem rechten Weg bist, oder einen Hinweis bekommst, dass du an dir arbeiten solltest. Erstens, der Überfallene. Wurdest du schon mal überfallen? Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der ich überfallen wurde. Ich habe während meiner Oberschulzeit in der Nähe vom Kottbusser Tor abends als Kassierer bei Pennymark gearbeitet. Und eines Tages, kurz vor Feierabend, stürmten 3 maskierte Täter in den Markt. Einer bewaffnet mit einer Schusswaffe, der andere mit einem Schlagstock und einer mit einer Tüte, wo das Geld natürlich rein sollte. Der mit der Tüte schrie mich an, pack sofort das Geld in die Tüte. Der andere schlug mit dem Schlagstock auf die Metalloberfläche der Kasse. Und der dritte drückte die Schusswaffe direkt auf meinen Kopf. Als sie reinkamen, konnte ich bereits den geheimen Alarm auslösen. Und dann sagte ich zu dem einen Räuber, dass ich die Kasse nicht so ohne weiteres öffnen kann. Ich wollte mich irgendwie wehren. Ich wollte mich nicht ausrauben lassen. Im Nachhinein habe ich Ärger bekommen durch die Polizei. Sie sagten, in so einem Fall bitte niemals diskutieren. Einfach das Geld herausgeben und still sein und sich nicht in Gefahr bringen. Die Polizei hat täglich mit diesen Fällen zu tun, aber ich nicht. Die Situation ist über mich eingebrochen aus dem Nichts. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dich überfallen fühlst, ob du dich mit dem Überfallenen identifizieren kannst, ob du, wie auch ich damals nach dem Überfall, diese Ohnmacht gefühlt hast, nichts tun zu können, obwohl du am liebsten die Situation verhindern würdest. Es muss vielleicht nicht ein Überfall sein. Es kann eine Situation sein, die so plötzlich über dich hineingebrochen ist. Arbeitslosigkeit, Schulden, Probleme in der Beziehung oder in der Ehe, Probleme auf der Arbeit mit Kollegen. Ein Problem, das du nicht lösen kannst, obwohl du es schon seit einiger Zeit versuchst zu lösen. Dinge, die aus dem Nichts über dich hineinbrechen, wo du nichts tun kannst, als das erstmal zu erleben. Und dann liegt man da wie der Verletzte und hofft auf Hilfe. Man hofft auf jemanden, der hilft. Kannst du dich mit dem Überfallenen identifizieren? Fühlst du diese Ohnmacht? Sind Dinge in deinem Leben passiert, über die du keine Kontrolle hast? Wartest du auf jemanden, der dir hilft? Bist du enttäuscht, weil viele deine Situation sehen, aber nicht helfen? Kommen wir zu dem Priester und dem Levit. Ihr müsst es euch mal vorstellen. Da liegt der Überfallene blutend, halbtot auf der Straße. Er kann sich vermutlich nicht äußern. Er kann nicht aus eigener Kraft auf sich aufmerksam machen. Alles, was er mitbekommt, Hoffnung entsteht in ihm. Bekomme ich jetzt meine Hilfe? Muss ich jetzt doch nicht auf der Straße sterben? Die Hoffnung bleibt aber nicht lange, weil die Schritte, die er hört, verstumpfen. Sie werden immer leiser, bis er irgendwann diese Schritte nicht mehr hört. Es war der Priester, der den verletzten Mann sah, aber nicht geholfen hat. Er machte einen großen Bogen um ihn herum. Warum hilft man nicht jemandem, der am Boden liegt? Wenn wir mal in den Nachrichten schauen, dann stellen wir fest, dass das nicht sehr selten vorkommt, dass keine Hilfe geleistet wird. In Deutschland ist es eine Bürgerpflicht, Hilfe zu leisten, in dem Rahmen, in dem man es tun kann. Es wird nicht von dir verlangt, den Helden zu spielen. Aber das Notwendige tun, dazu ist man verpflichtet. Wir haben gelesen, nach dem Priester kommt der Levit vorbei. Und auch der Levit macht einen großen Bogen um ihn herum. Und um das mit dem großen Bogen zu verstehen, habe ich in der Bibelerklärung Folgendes gefunden. Priester haben damals unzählige Rituale geleitet, die in einer Synagoge durchgeführt wurden. Leviten haben sie dabei unterstützt. Beiden war es verboten, sich zu verunreinigen. Dazu gehört auch das Berühren eines toten Körpers oder der Kontakt mit Fremdblut. Hätten sie geholfen, wären sie in Kontakt mit dem blutenden Überfallenen gekommen. Es hätte sich herumgesprochen. Sie hätten ihre Rituale nicht mehr ausüben können. Sie hätten dann Ansehen verloren. Priester und Leviten waren damals sehr geachtet. Jesus kritisiert etwas, was er schon öfters gemacht hat. Er kritisiert, dass das äußere Erscheinen wichtiger ist als das, was innen ist. Die inneren Bedürfnisse sind wichtiger geworden als der Mensch, um den es eigentlich gehen sollte, wenn man Gott dient. Matthäus 23, 25 und 26. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr anderen in eurer Gier genommen habt. Ihr blinden Verführer, reinigt eure Becher erst einmal von innen. Dann wird auch ihr Äußeres sauber sein. Die Rituale und alles drumherum war wichtiger geworden als der Mensch. Steht dein Mitmensch im Mittelpunkt dessen, was du tust? Steht dein Mitmensch im Mittelpunkt deines Dienstes? Stehen die Menschen im Mittelpunkt in der Gemeindearbeit? Geht in euch, hinterfragt eure Motive. Wie oft hast du schon um solche Situationen einen großen Bogen gemacht? Weil dir deine Reputation wichtiger war, weil das wichtiger war, was die Allgemeinheit denkt. Wie oft hast du schon einen großen Bogen um Situationen gemacht, in denen eigentlich deine Nächstenliebe gefragt war? Wie oft hast du schon einen großen Bogen um Situationen gemacht, in denen Gott dich einsetzen und dich innerlich wachsen lassen wollte? Lass dich hier jetzt vom Heiligen Geist beraten. Welche Menschen schließt du bisher kategorisch als Mitmensch aus? Passt das zu der Definition eines Mitmenschen, das die Bibel vermittelt? Ignoriere die Stimme nicht. Kommen wir zum Samariter. Der Außenseiter in dieser Geschichte. Der, dem niemand zugetraut hätte, dass er helfen würde, weil das nicht in ihr Menschenbild passte. Ein Fremder, der hilft. Ein Reisender, der seine Reise pausiert, um einem Fremden zu helfen. Ein Reisender, der das wertvolle Wein und Öl für den fremden Verletzten aufwendet. Und nicht nur das, sogar seine Münzen gibt und verspricht, sogar Mehrkosten zu zahlen. Der Samariter hat Mitleid mit dem Verletzten. Er richtet ihn auf, er verbindet seine Wunden. Er sieht, dass das schwerwiegende Wunden sind, die Zeit erfordern, bis sie heilen. Er bringt ihn in das nächste Gasthof, das Hotel. Er kümmert sich dort um ihn bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seine Reise fortsetzen muss. Er kann nicht länger bleiben. Aber er denkt weiter. Er gibt dem Besitzer des Hotels 2 Silbermünzen, damit der Verletzte noch bleiben kann. Und falls noch mehr Kosten entstehen, würde er die Kosten bei seiner Rückkehr begleichen. Welch eine Hingabe für einen Fremden. Er kennt ihn nicht. Er weiß nicht mal, ob er einem guten Mann hilft oder einem schlechten Mann. Vielleicht ist das einer, der mir Schaden zufügen wird, nachdem er gesund ist. Vielleicht ist das einer, der eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Vielleicht ist es das Beste, wenn man dieser Person gar nicht hilft. Nicht eine Minute hat er an solche Gedanken verschwendet. Die Lehre von Jesus ist: Siehst du einen Mitmenschen, der Hilfe braucht, dann hilf ihm. Egal ob Ausländer oder Inländer, ob Feind oder Freund, ob reich oder arm, ob krank oder gesund. Wenn du jemanden siehst, der Hilfe braucht, dann helfe. Ein Mitmensch, dein Mitmensch, ist der Mensch, der Hilfe braucht. Nicht mehr, nicht weniger. Die Sache ist so einfach, wie sie Jesus darstellt. Und wenn wir diesen Gedanken nicht verinnerlichen als Christen, hier hatte ich einen Gedanken, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Kann man dem Leviten wirklich vorwerfen, dass er nicht geholfen hat? Hat er nicht eher das ausgelebt, was ihm vorgelebt wurde, von seinem Leiter, von seinem Priester? Und das brachte mich darüber nachzudenken, wer eigentlich mein Vorbild ist. Wer ist unser aller Vorbild? Es ist Jesus Christus. Gepeinigt und geschlagen von der Sünde lagen wir da, hilflos und handlungsunfähig. Er kam vorbei und sah unsere Situation. Er richtete uns auf und versorgte unsere Sünden. Er verband unsere Wunden. Er heilte unsere Wunden. Er machte keinen großen Bogen um uns herum. Er half uns. Er half uns, obwohl er wusste, wir werden ihn immer wieder verletzen, indem wir immer wieder sündigen, bewusst oder unbewusst. Er half uns, obwohl er wusste, dieselben Menschen, denen er hilft, werden ihn verhaften, verurteilen und am Kreuz töten. Er heilte unsere Wunden durch seine Wunden, die er am Kreuz erlitt. Er nahm all die Sünde, die auf uns lastete und uns am Boden hielt, auf sich und nahm die Strafe auf sich. Und die Frage heute ist, mit wem identifizierst du dich? Wenn du dich wieder überfallene fühlst und dich überrannt und ohnmächtig fühlst, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Dein Samariter ist hier. Er möchte heute deine Verletzungen heilen. Er möchte dich wieder aufrichten. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht zum Sieg führen. Matthäus 12, 20. Er wird dich nicht länger leiden lassen. Das bisschen Hoffnung, das du in dir hast, wird er zu einer Hoffnung machen, dass du noch mit vielen anderen Menschen teilen kannst. Das bisschen Lebensfreude, was noch in dir ist, wird er so vollkommen machen, dass es ausreichen wird, um die Lebenskraft deiner Mitmenschen wiederherzustellen. Glaube daran und Gott wird Großes in deinem Leben tun. Du wirst ein Segen sein für deine Mitmenschen. Du wirst ein Segen sein für die Gemeinde. Hast du dich vielleicht mit dem Priester oder dem Levit identifiziert? Dann erkenne den Kern der Lehre von Jesus. Es geht nicht um das Äußere. Es geht nicht um Rituale und um Religiosität. Es geht nicht um Posten, Ruhm und Ansehen. Es geht um Liebe. Es geht um Nächstenliebe. Mach dir das von nun an zu eigen und du wirst ein Segen sein für deine Nächsten. Wer sind deine Nächsten? Jeder, der Hilfe benötigt. Und da, wo du bisher Gelegenheiten verpasst hast, da kehre um, du Buße und bringe das vor Gott. Und wenn du hier bist und sagst, du kannst dich mit dem Samariter identifizieren, du hilfst, wo du helfen kannst und du achtest deine Mitmenschen und nimmst dir bei deinem Handeln Jesus zum Vorbild, dann möchte ich dir vom ganzen Herzen Gottes Segen wünschen in dem, was du tust. Liebe Gemeinde, lasst uns diese Lehren aufnehmen und uns selbst prüfen, wo wir stehen. Wenn wir ehrlich zu uns sind, begeben wir uns an den Ort, wo Jesus uns abholen kann und uns dahin bringen kann, wo er uns haben möchte. Es war kein Zufall, dass der Samariter dem Verletzten begegnet ist. So werden auch deine Begegnungen keine Zufälle sein, sondern Momente, in denen du bewusst das tun kannst, was Gott möchte. Gelebte Nächstenliebe. Jeden Menschen so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sind. Jeder Mensch ist Mitmensch. Lass uns diesen Gedanken verinnerlichen und zumindest unsere Umgebung zu einer lebenswerten Umgebung machen. Bete für andere Menschen. Nutze jede Gelegenheit, um Gutes zu tun. Besuche die Hilflosen und die Armen. Gib, ohne Gegenleistung zu erwarten. Spende Nahrungsmittel, Geld, Bücher. Spende deine Zeit. Geh ins Gebet und frag Gott, wo er dich einsetzen möchte. Ich bin mir sicher, er wird es dir zeigen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für das Wort, Herr. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier anwesend ist, Vater. Vater, ich weiß, dass du einen Segen vorbereitet hast für jeden Einzelnen, Vater. Und ich weiß auch, dass du gesprochen hast zu dem einen oder anderen. Und ich bitte dich, dass das jetzt Früchte bringt, Vater. Herr, du begleitest uns durch Veränderungen, Herr. Du lässt uns dabei nicht alleine. Du bist bei uns. Und du lässt uns nicht aufgeben, Herr, wenn wir diesen Schritt mit dir unternehmen und sagen, wir wollen das tun, was Jesus uns sagt. Klar gibt es Angriffe, aber du bist bei uns. Wir können uns auf dich verlassen, Herr. Ich danke dir für diese Zuversicht, Herr, die wir haben können in dir, Herr. Vater, ich bete für die, die verletzt am Boden liegen, die auf ihre Hilfe warten, Vater. Und wenn nötig, mach mich zu diesem Samariter, der ihnen begegnen kann, Vater. Mach jedes einzelne Gemeindemitglied zu einem Samariter, Herr. Mach uns zu Menschen, die Mitmenschen helfen, Herr. Herr, ich bitte dich um deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen.